Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Studie ist eine Überraschung. Österreichs Jugendliche interessieren sich für Politik. 77% wollen mehr als nur kurze Nachrichten über politische Themen. Und nahezu alle von den Jugendlichen, also 96%, nutzen Social Media und mehrere andere Kanäle für ihre Info-Nachrichten. Das sagt die Ö3-Jugendstudie. Das ist ein Thema der Woche. Das andere, mit seiner Zolldrohung hat Donald Trump ein wahres Kursgemetzel an den Börsen ausgerichtet. Seine Freunde allerdings haben viele, viele Millionen, wenn nicht gar Milliarden, dadurch verdient. Hat der US-Präsident eigentlich Insiderhandel betrieben? Denn der Tipp vom Präsidenten lautete vorher unmissverständlich: Das ist eine großartige Zeit, um Aktien zu kaufen. Damit hat er allerdings gegen die strengen Regeln der Börse verstoßen. Konsequenzen null. Und in Österreich dreht sich innenpolitisch momentan alles um die Wien-Wahl. Wie schaut's da aus? Und im ÖFB, dem mächtigen Fußballverband in Österreich, sollte eigentlich Ruhe einkehren. Jetzt gibt's einen neuen Chef, Josef Bröll, Ex-Vizekanzler. Die Frage ist, ob er das wirklich kann. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder im Studio Grünpolitiker Hans Arsenovic.
Danke für die Einladung.
Ein erfolgreicher Unternehmer und Journalist Richard Schmidt, die kritische Stimme in diesem Land. Beginnen wir gleich einmal mit dieser Jugendstudie. Eigentlich hat das viele überrascht, dass 77% der Jugendlichen sich für Politik interessieren, sagt die Studie. Wie sehen Sie das, Herr Schmidt? Sind die österreichischen Jugendlichen so engagiert, wie diese Studie von Ö3 es wiedergibt?
Ja, erstens ist es einmal erfreulich, wenn es wirklich so ist. Ja. Und weil das ja immer so verdammt wird, also auch von unseren Regierungsmitgliedern, man will da alles überwachen lassen und Messenger-Dienste überwachen und das überwachen, TikTok abschaffen, weil da ja böse Islamisten da ihr Werk treiben. Also man muss schon sagen, diese Social-Media-Blase, die wir jetzt haben in unserer Zeit, die erleichtert das natürlich wesentlich, dass sich junge Menschen objektiv informieren können. Also sie sind nicht mehr gezwungen, eine Meinung einer Tageszeitung oder eines zwangsgebührenfinanzierten Staatsfonds zu übernehmen, sondern sie können sich ihr Bild machen, was ihre Freunde sagen, was irgendein Influencer sagt, was irgendein EU-Parlamentarier in Brüssel gerade als Video raufstellt auf TikTok, und können sich so ein Gesamtbild machen. Natürlich dann unsere Medien, OE24 oder Extra, hat hier natürlich auch hier ein Riesenpotenzial für sie gewonnen, dass sich die Jungen dort informieren, wo sie schnelle Infos kriegen, wo sie auch kommentieren können, was sie auch teilen können, wo sie umfassend dann auch weiter verbreiten können. Und das ist immer Hit. Und das sagt dann diese Jugendstudie. Ich glaube, dass das vor 10 Jahren noch ganz anders war.
Ja, das heißt also, die Jugendlichen hängen nicht nur am Handy und starren auf TikTok, sondern sie informieren sich auch. Merken Sie das als Politiker?
Also, darf ich nur kurz vor zwei Sachen sagen? Erstens, ich möchte Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren.
Für alle. Danke.
Ja, genau. Der Wendel hat heute Geburtstag. Ständchen vielleicht, nachdem die Kameras ausgeschaltet sind, sonst wird es wirklich peinlich. Aber wirklich alles Gute.
Danke.
Das Zweite, was mich sehr ehrt, dass ich gesagt habe, die Jungen informieren sich besonders über Social Media. Das tue ich natürlich auch. Also von daher, ich fühle mich jetzt von euch geehrt. Gut, also mein Sohn ist 19 und ich rede sehr viel mit ihm und mit seinem Freundeskreis. Und da ist mir schon aufgefallen, dass sie eigentlich sehr politikinteressiert sind. Was sie nicht mehr mögen, sind Parteien, Politiker und Politikerinnen. Da hat man schon schwer. Und da ist man immer der ganz Coole in dieser Berufsgruppe. Aber generell für Politik interessieren sie sich. Und ich habe erst vor kurzem... Es gibt einen jungen Lehrer aus einem Fleutsdorfer Gymnasium aus der Gerstorfer Straße, Pascal Günzberg, der einen Verein gegründet hat, das heißt Poll Education, wo junge Menschen zwischen 16 und 24 da aktiv sind, Wahlkabinen machen zum Beispiel für diese Zielgruppe. Unglaublich, wie engagiert diese jungen Leute sind. Unglaublich. Unglaublich, wie sie sich interessieren. Der Nachteil ist, und das verwechselt man immer, Politik ist nicht gleich Parteipolitik, und das darf man nicht in den Topf reinhauen.
Das heißt, also ist Zeit für ein Austro-TikTok, was natürlich auch noch auffällt an dieser Studie, dass besagt, zum Beispiel, die Studie besagt zum Beispiel, dass 91% der Befragten Freundetreffen wichtiger bewerten, als stundenlang am Computer zu hängen bzw. am Handy. 83% wünschen sich in der Schule eigentlich eine Finanzbildung, was ja derzeit momentan überhaupt nicht stattfindet. Und 84% wären eigentlich dafür, dass man ein Jugendverbot fürs Handy einführt. Ja, also Handynutzung, TikTok erst ab 16. Wäre so etwas politisch in Österreich
also umsetzbar? Also wie gesagt, ich übrigens, wir haben in der Wirtschaftskammer Wien ja eine, wir haben mehrere Schulen auch, die an der Wirtschaftskammer Wien hängen, erstens Tourismusschulen, Modul- und Gastgewerbeschulen, aber auch sind der größte Handelsakademie- und Handelsschulanbieter mit der Wiener Business School, da haben wir 6 Standorte. Das heißt, wir tragen dem Rechnung und haben natürlich sehr viel Finanzausbildung und wirtschaftliche Ausbildung in den Schulen, aber es ist halt eine Wirtschaftskammer-Schule von... Was ich sagen kann, es ist nicht ein Entweder-Oder, Handy oder Freunde treffen, oft ein sowohl als auch, nebeneinander. Ich bin oft überrascht, wie die es schaffen, dass zu 5 sitzen, dann trotzdem nebenbei am Handy schauen, aber wieder miteinander reden. Die können mittlerweile alles gemeinsam unter dem Tisch schreiben und reden. Also mein Sohn kann das mit mir reden und unter dem Tisch irgendwelche WhatsApp machen. Ich tue mir halt schwer, dass jetzt das irgendwie, ob ich das gut oder schlecht finde, ist ja nicht die Frage. Sie tun es einfach. Ja. Und wir müssen damit leben und es steht uns Erwachsene auch nicht zu, dass man da, erinnert mich zu sehr an meine Eltern, wenn ich da jetzt irgendwie hingreifen würde.
Naja, mit dieser Altersgrenze mit 16, also das ist
in Australien zum Beispiel.
Interessant. Wie kontrolliert man es dann wirklich, ist die andere Frage. Und was mich schon ein bisschen bedenklich stimmt, also bei meinem 14-Jährigen, da habe ich kurz das Handy in der Hand gehalten, wie wir beim Brautto waren und er da bei so einem Ringelschmuck gefahren ist.
Papa sagt zufälligerweise hat das Handy in der Hand.
Und ja, genau. Und was für Psychostress da eigentlich das auslöst, in wie viel WhatsApp-Gruppen der ist und natürlich das ständig bimmelt oder rüttelt, ja, weil sie ständig antworten müssen. Und das ist schon ein bisschen bedenklich, wenn man so unter einen Kommunikationszwang kommt, ständig zu antworten und ständig dann diesen Stress auch zu haben, ich muss dem antworten, weil sonst ist er nicht mehr mein Freund oder wie auch immer. Also das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Andererseits finde ich es gut, wenn sich junge Menschen schon ab 14, 15 in gewissen Rahmen auch, das kann man ja als Elternteil im Gespräch festlegen, bitte die Seiten schaust du nicht an oder Achtung, aufpassen, da ist ja viel Dreck drinnen in diesen TikTok-Inhalten insgesamt, da muss man schon sehr aufpassen, auch was jetzt Inhalte betrifft, die ja jetzt für 18-Jährige sind. Und da kommt man schon zu einem Punkt, wo man ein bisschen auch erzieherisch einwirken muss. Ja? Und das findet halt vermutlich nicht überall statt, dass man da mit den Kindern redet und das ist ganz schlecht, weil dann dieser ungezügelte TikTok-Genuss oder Konsum, wie man es auch immer nennen will, der kann halt dann schon brutale Folgen haben.
Immer erst gedacht, wie der Herr Schmidt das gesagt hat, mit den vielen Kanälen, er redet über mich, das trifft auf mich zu, nicht mein Sohn, dass immer bimmelt und irgendwo. Aber ich erlebe Stress, natürlich oder? Bei ihm ja voller Stress. Mir fällt das selber gar nicht auf und ich bin ja da sicher ein schlechtes Vorbild. Aber ich war ein, zwei Mal in Situationen, wo ich zu meinem Sohn Daniel gesagt habe, Daniel, Handy weg, was tust du schon wieder? Und er sagt dann, ich schaue mir gerade ein Trump-Video an oder die ZIP, die er auch auf TikTok und auf diesen Kanälen, also moderne Medien. Und dann denke ich mir, okay, dann sage ich jetzt halt lieber nichts. Also ich finde, dass wir halt das Medien und Wissenstransformation, wir müssen halt up-to-date sein und das auch auf diesen Kanälen. Dann erreichen wir sehr, wie auch die Jugendstudien beweisen, man erreicht sie ja dann doch und auch relativ gut und sollte das nicht generell verteufeln, weil ich verteufle ja auch kein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Es geht ja darum, was ich dann damit mache.
Ja, man muss halt nur aufpassen, was man als Bundesregierung auch in Zukunft macht. Ja. Und da hat man halt das Problem, wenn ich da halt Millionen an Presseförderung ausschütte, was ja schon wieder geplant ist, dann müsste man
zumindest... Ich glaube nicht, dass es da große Förderung dieses Jahr geben wird, aber okay.
Das wird zum Überleben dieser Bundesregierung notwendig sein, dass sie es ausschütten. Also das in Österreich ist ja guter alter Sitte. Mhm. Aber man müsste auf jeden Fall den gleichen Betrag auch an den Schulen weitergeben, damit dort eine Bildung für die Nutzung dieser neuen Medien auch stattfindet. Mhm. Zumindest der gleiche Betrag, ja, damit hier auch Lehrpersonal eingesetzt wird. Man sagt, schaut, so geht man vor, das löscht man, das kann man blockieren, ihr müsst da nicht antworten, Achtung vor Phishing-Attacken und, und. Also da gibt es ja viel Dreck, was da drinnen herumschwirrt, und da müsste man schon eingreifen.
Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass die Jugendlichen nicht nur auf einem medialen Outlet, wo vielleicht selbstgerechtes Spießertum proklamiert wird, hängen bleiben, sondern sie wählen ja viele Kanäle, und das ist eben das Positive, ja, sowohl Print als auch TV, aber auch Social Media, also da ist schon eine Flexibilität, ja, genau, da, die bei anderen Gruppen eben nicht der Fall
ist. Und ein großes Interesse, sag's ja noch einmal, an Politik, obwohl natürlich manchmal die Gefahr sehr groß auch ist zur Radikalisierung, wir kennen diese ganzen IS-Geschichten, trotzdem, die ist schon viel cooler, die Jugend, wie wir Erwachsene immer sagen.
Das ja, aber wir gehen immer davon aus, dass es Eltern gibt, die mit den Kindern reden. Wir müssen auch ein bisschen an die Kinder denken, die
da hat der Staat und die Gesellschaft die Verpflichtung, das zu tun. Da
bin ich schon eingreifen müssen, das Lehrpersonal als erste Ansprechperson für die Kinder und Jugendlichen, dass sie sagen, so zumindest diese Stunden habe ich dafür notwendig, oder die sind schon reserviert dafür, dass ich da dieses Wissen weitergeben kann, wie passt man eben auf, dass man hier was sperren kann, wie kann ich da hier auch, auch ein bisschen schon vorwarnen, was da alles auf euch zukommt, egal was für ein Kanal.
Sehe ich so wie Sie, also eine Gesellschaft hat die Aufgabe, nicht nur jetzt Finanz zu schulen und keine Ahnung, Ethik-Sachen zu, sondern auch vor Gefahren, die auf sie zukommen, die jungen Menschen aufzuklären und vielleicht nicht mit erhobenen Zeigefingern und nicht Verbot, das auf gar keinen Fall, aber zumindest haben wir die Aufgabe, sie aufzuklären und bestmöglich zu schützen.
Ja. Ja, vielleicht sollte es dann demnächst auch einen Kurs für Elternschulung im Umgang mit digitalen...
Elternsein ist wirklich ganz schwierig. Ja. Vielleicht sollte man dann einen Führerschein machen.
Ja. Also die Forderung nach einem Führerschein.
Ja. Aber davor.
Mitmachen darf jeder, der unfallfrei die Taschenlampe auf seinem Handy einschalten kann. Soweit die Jugendstudie, die diese Woche präsentiert wurde. Aber das Thema der Woche war natürlich Donald Trump, der ein wahres Kursgemetzel ausgelöst hat, weltweit. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber geredet, dass es eigentlich mit der politischen Bildung bei Österreichs Jugendlichen ganz gut ausschaut. Fast 80% interessieren sich für Politik und informieren sich täglich auf mehreren Kanälen über die politischen Geschehnisse, nicht nur in Österreich, sondern europaweit und vor allem auch weltweit. Und ein Mann, der diese Woche alles gesprengt hat bei den Nachrichten, das ist Donald Trump. Mit seiner Zolldrohung hat er ein wahres Kursgemetzel an den Börsen ausgelöst, und viele fragen sich jetzt, hat der Mann damit eigentlich Insiderhandel begangen? Denn er hat öffentlich bei einer Pressekonferenz eben gesagt, das ist großartige Zeit, um Aktien zu kaufen. Also viele, die ja die Hintergründe nicht so kennen wie ein US-Präsident, sehen das natürlich schon als Hinweis, etwas zu tun. Und damit hat Trump sich über die Regeln der Börse klar hinweggesetzt, und viele seiner Freunde haben Milliarden verdient. Aber trotzdem bleibt die Frage, was will Donald Trump eigentlich mit seiner Zickzack-Politik, Herr Schmidt? Wie interpretieren Sie das, was diese Woche passiert ist?
Also ich habe mir das die Tage jetzt alles gut angesehen, und ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, was er will. Ja? Außer, dass er sich selbst erhöhen will, noch als super überdrüber Präsident. Also ich finde das, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, sehr bedenklich, dass eine Person, ein Mensch, ja, dafür verantwortlich sein kann, dass wir eine Wirtschaftskrise, eine verschärfte Wirtschaftskrise bekommen. Also dass es da keinen Senat gibt, der ihn dann auch bremst, dass da kein Beschluss erst gefasst werden muss in einer gut funktionierenden, sonst ja sehr gut funktionierenden Demokratie, dass das erst einmal ein Gesetz geben muss, dass das dann auch beschlossen wird, sondern dass ja hier mit Erlässen gearbeitet werden muss oder kann und hier auch jemand, der dann im Sofa sitzt im Weißen Haus oder an seinem Schreibtisch sitzt im Weißen Haus, am nächsten Tag sagen kann, naja, China muss jetzt 125% Zoll zahlen. Also das ist Wahnsinn. Ja? Also man hat hier jemanden sitzen, der unkontrolliert von allen demokratischen Regeln, die wir sonst haben, hier handeln kann. Und das ist schon ein bisschen beängstigend. Ja? Das gibt es vielleicht in Europa nicht so, oder Gott sei Dank hat es noch nie so gegeben. Darum schockt es uns auch wahrscheinlich so. Und dann sagt er einmal, ja, also jetzt muss jetzt Europa die EU auch Zoll zahlen. Am nächsten Tag sagt er wieder, ich nehme das zurück. Und es gibt doch keine Zölle für die EU. Also das ist alles Wahnsinn, mit dem wir noch gar nicht umgehen können. Und heute war eine sehr gute Aussage aus China gekommen dazu, die hat der chinesische Präsident gesagt, naja, eigentlich finde ich das nicht so gut, aber jetzt warten wir mal ab, also wir lassen uns jetzt einfach nicht mehr narrisch machen. Ja? So war die Grundaussage und vielleicht ist das das Beste. Ich bin nur verblüfft, wie lange das in Washington so funktioniert.
Mhm. Ja, sehen Sie
also für mich ist eigentlich, oder? Eigentlich ist ja gar nicht so schwer zu durchschauen, für mich. Ja. Vielleicht vorweg, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Ein Betriebswirtschaftler sagt, okay, ich agiere wie in meiner Firma oder in meiner Familie oder so etwas. Das Geld kommt rein, das kommt raus, das bleibt übrig und ich schaue, dass möglichst mehr übrig bleibt. Ja? Und habe dann ganz einfache Methoden, damit wer übrig bleibt, indem ich halt Dinge, die ein anderer verkauft, teurer mache. Ja, schau, dass ich meine Sachen besser verkaufen kann, Kosten reduziere. So denkt ein Betriebswirt. Ein Volkswirt, natürlich brauche ich jetzt nicht ausholen, Finanzierung für eine Volkswirtschaft ganz was anderes ist. Da gibt es Dinge wie, ich muss investieren, auch wenn und. Das Problem ist, dass der oberste Führer der westlichen Welt eindeutig, er sagt ja auch, ich bin ein Dealmaker, ich bin ein Businessman, wie ein Betriebswirt agiert. Und er agiert so, wie wenn das eine Volkswirtschaft, die größte Volkswirtschaft der Welt, wie eine Firma zu führen ist. Ja? So agiert er. Und so hat er bisher mit seinem Trump-Immobilienimperium agiert und so agiert er jetzt fürs Land. Und so ganz einfach, indem er jetzt das Land unter Druck setzt, indem ich pokere, pokern tut er sicher auch gern und sage, okay, wenn du nicht brav bist, dann gibt es gleich die Zölle, indem er hofft, dass die dann kommen und sagen, dafür gehe ich jetzt runter und reduziere auch Zölle. Oder er hofft halt irgendetwas, ja, dealt dauernd und pokert dauernd. Und so agiert er in diesem Land. Dass das mehr als gefährlich ist, wissen wir alle. Ja? Und dass man nicht mit so einfach gestrickten Dingen eine Volkswirtschaft führen können, wissen wir auch. Und das, was Sie gesagt haben, gebe ich Ihnen recht. Das Traurige ist ja, dass das ein Mann alleine kann. Und dass sein ganzes, wer hat ja gescheite Leute um sich, ja? Ja. Die eigentlich sagen, hey, so funktioniert das nicht. Und da müssen wir aufpassen, weil das heißt, einen Krieg mit China anzufangen, da gibt es Gegenmaßnahmen. Das bedeutet, dass dann wir vielleicht noch mehr Arbeitslose haben. Vergiss nicht, wir verkaufen auch Produkte nach China. Und ich möchte nur einen Satz sagen, an was er mich erinnert. Im Absolutismus, französische Herrscher hatten dieselbe Idee. Die haben gesagt, okay, wie können wir unser Land stärker machen, indem wir einfach nichts mehr von draußen kaufen, einfach bei uns alles produzieren und schauen, dass wir möglichst viele Dinge von uns in die anderen Länder verkaufen. Merkantilismus, das führt er jetzt ein. Und das funktioniert 2 Tage, so lange, bis die anderen sagen, das mache ich auch.
Ja, sicher.
Ja. Und dann ist das ganze System voll zusammen wie ein Kartenhaus und dann bricht eine Krise heraus auf die ganze Welt und da bin ich bei Ihnen. Das ist ja die Tragödie, dass das eine Person auslöst.
Und vor allem, wir haben ja jetzt schon ein zartes Pflänzchen eines Wirtschaftsaufschwungs. Ja? Also man spürt langsam, es könnte wieder besser werden, auch in ganz Europa. Und wenn das jetzt vernichtet wird durch diese Zollaktion, also dann haben wir wieder 2 Jahre oder 3 Jahre Rezession in Österreich. Das ist ja die Gefahr.
Also in Österreich auf der ganzen Welt.
Ja, wobei man natürlich schon dazu sagen muss, dass Donald Trump in den Börsen schon die Warnmeister gefunden hat.
Das ist die nächste Frage.
Denn die Börsen haben den irrlichten amerikanischen Präsidenten relativ rasch zurecht gewesen und zum Einlenken gebracht. Also ich denke nicht, dass er das gewesen ist, der von sich aus gesagt hat, ich setze das jetzt einmal für 90 Tage aus, sondern der Markt hat der US-Politik schon seine Grenzen auf.
Ja, der damals als Kandidat gesagt, oder war damals in dieser Zwischenperiode, hat gesagt, wenn ein Präsident verantwortlich ist, dass der Dow Jones 1000 Punkte verliert, muss er so und so gehen. Diesmal hat er sogar noch mehr verloren. Also würde er sich selber ernst nehmen, müsste er gehen. Und zu der Frage Insiderhandel. Jeder, der durch sein Wissen Börsenkurse beeinflussen kann, betreibt Insiderhandel. Fertig. Ja. Dass der amerikanische Präsident besonders sensibel sein muss mit Aussagen, kann ich nicht sagen, ich fange übermorgen einen Krieg an und verkauft vorher die Aktien, die, keine Ahnung, und solche Sachen. Also es liegt auf der Hand, weil der löst es weltweit aus. Weil wenn ich jetzt sage, ich glaube, dass die Aktien steigen, wird das keinen interessieren. Aber ja, und wenn da heraus...
Ich aber auch dann auf EU-Ebene anschauen, wie nämlich verkündet worden ist, dass man 800 Milliarden Euro in die Rüstung stecken wird, ist komischerweise dann das, die Aktienwerte von Rheinmetall und anderen
Rüstungen. Ja, das ist also, das ja... Aber ich muss eins dazu sagen.
Wer da gewonnen hat.
Ich muss nur eins dazu sagen. Um Insiderhandel, damit es Insiderhandel, genügt es ja nicht nur die Aussage zu machen, sondern man muss nachweisen, dass diese Person damit Geld verdient hat, indem er vorher Aktien kauft hat oder verkauft. Dann wäre es Insiderhandel. Hat er das gemacht? Weiß ich nicht. Haben das sein Umfeld gemacht? Weiß ich nicht. Ja? Nur die Aussage alleine wäre noch zu wenig. Das wollte ich damit sagen. Ja, da bin ich bei Ihnen.
Ja, aber nicht nur der US-Präsident mit seinen Zickzack-Anordnungen, die manchmal schwer nachvollziehbar sind. Im Österreich-Interview hat der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeint, da liegt ein Plan dahinter. Ja, wir werden sehen, was für ein Plan das wirklich gewesen ist. In Österreich ist einerseits das Diskussionsthema das, was der US-Präsident tut, aber andererseits natürlich schon auch, was macht eigentlich unser Finanzminister Markus Martebauer?
Hauptberuflich?
Ja, denn jetzt wurde bekannt, dass unser Budgetdefizit vielleicht noch höher ist als bisher angenommen.
Ja, man muss ja auch einmal erklären, dass das ja nicht so schön formuliert Budgetdefizit, sondern ein Schuldenberg ist, der noch wahrscheinlich Generationen von uns belasten wird, weil hier einfach gewirtschaftet worden ist, wie nur, ich kann es nicht anders sagen, ich muss so derb sagen, wie nur Sau. Also es ist ja Wahnsinn. Also man hat ja gewusst, dass es eine Rezession gibt. Man hat gewusst, die Rezession ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und wir wissen ja schon, dass wir haben das dritte Jahr einer Rezession und wir haben eine Vorgängerregierung gehabt, die angeblich das im Griff gehabt hat. Ich kann mich noch an die Formulierung des Ex-Finanzminister Magnus Brunner erinnern, in einem Video, wo er gesagt hat, also diese Aussagen des Fiskalrats, die sind weit übertrieben und es wird kein Budgetdefizit geben und wir haben keine Sorge, dass sich das alles ausgeht. Das war ein halbes Jahr vor der Nationalratswahl im September. Vier Tage später ist dann die erste kleine Wahrheit gekommen, da lachen wir halt drüber, über 2 Milliarden Budgetdefizit. Jetzt sind wir bei über 20 Milliarden, die fehlen. Also eine Verzehnfachung innerhalb von einem halben Jahr. Und da frage ich mich schon einmal. Ja? Also da haben wir Fiskalrat, da haben wir Statistik Austria und Top-Experten. 9.000 Mitarbeiter im Finanzministerium. 9.000. Und keiner sagt denen dort, Freunde, es schaut wesentlich schlimmer aus, als wie bisher gedacht. Und dann Step by Step kriegen wir dann die echte Wahrheit geliefert. Also wie verarscht wären wir da eigentlich? Ja? Mhm. Also das muss doch einer schon einmal sagen, im September spätestens, es gibt einen Worst Case mit 20 Milliarden, wenn die Konjunktur noch schlechter wird, und einen Best Case, wenn es wieder anspringt. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns und das sagen wir auch den Österreichern die Wahrheit. Und wir sind einfach belogen worden. Mhm. Und das ist die Schweinerei sondergleichen. Und dann hat es noch diese lange Zeit dieser mühsamen Koalitionsverhandlungen, wo nichts rausgekommen ist, wo man nicht gegengesteuert hat, das hat es auch noch gegeben. Mhm. Also eine Katastrophe.
Darf ich nur kurz einen Satz zum Trump sagen, aber die Frage, ob er einen Plan hat, der hat einen easy Plan, der möglichst viel Cash zu machen, möglichst viel zu verdienen. Diesen Plan hat er in seinem Kopf, so führt er das Land, nur macht er das mit Methoden aus der ersten Klasse Handelsakademie, wenn überhaupt, das ist, um das abzuschließen. Ich gebe Ihnen vielen, vielen recht. Ja. Es ist eine Tragödie, Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ehrlich nicht. Ich war nicht Finanzminister. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ein Finanzminister... Es waren vielleicht ein paar Faktoren, man hat vielleicht nicht gewusst, dass das Defizit so groß wird, also dass die Wirtschaftsleistung so stark sinkt. Vielleicht hat man es nicht gewusst, aber das rechtfertigt nicht. Das rechtfertigt ein paar Zehntelprozente, die vielleicht weniger gewesen wären, okay. Aber diese Dimension hat ein Finanzminister wissen müssen. Ich glaube auch, dass er es gewusst hat. Ich glaube, dass man vor einer Wahl das vielleicht nicht sagen wollte. Ich habe es nicht gewusst, um zu sagen. Die Tragödie ist, dass die Partei, die ÖVP, um das jetzt klipp und klar zu sagen, seit 37 Jahren den Finanzminister stellt, immer verantwortlich war, auch für dieses Desaster verantwortlich, jetzt in der Regierung ist und jetzt so tut, wie wenn die Gewessler schuld ist zum Beispiel und sagt, ich habe mit dem nichts zu tun gehabt.
Ja, Mitschuld.
Und ein bisschen so wie beim Muttertag, wie heißt das, wie er sich da raufsetzt auf den Hamster und sagt, ich sage es euch gleich, ich weiß nicht. So kommt mir das vor. Und das ist die wahre Tragödie. Ähnliche Geschichten, die leider auch jetzt in Wien zum Beispiel passieren. Auch hier wissen wir, dass die Verschuldung sehr groß sein wird. Ja, wir rechnen von 3,7, 3,8 Milliarden. Auch hier versucht man das irgendwie ein bisschen unterm Teppich zu kehren und sagt, machen wir noch schnell die Wahl und nach der Wahl wird es halt dann publik, aber dann ist es ja schon nicht mehr so tragisch. Ja. Das ist schon eine Tragödie und das ist eigentlich eine Frechheit, weil da bin ich bei Ihnen, es zu wissen und zu verheimlichen, ist 100-mal schlimmer, wie vielleicht das nicht so kommen zu gesehen zu haben oder nicht.
Aber man muss auch, Entschuldigung, das muss ich nur sagen, man muss auch gewissen Medien auch die Schuld geben, dass man hier den ganzen Wahlkampf vor der Nationalratswahl alle seine Kräfte darauf konzentriert hat, Herbert Kickl vielleicht irgendwas noch anhängen zu können vor der Wahl. Und die ganzen Faktenchecker, wie es gibt bei Profil oder beim Falter oder sonst irgendwo, nie nachgefragt haben, wie das Budgetdefizit jetzt wirklich ist. Also das ist auch ein Grundversagen.
Im Nachhinein, ja, aber es geht ja, es ist ja um 2025 gegangen. Es geht ja um dieses Jahr jetzt.
Das ist auch ein Versagen einer
schwierig für einen Journalisten. Das, also wirklich, ich glaube, dass ich mich sehr gut mit Budgetsachen auskenne. Und es ist wirklich schwierig, das im Vorhinein herauszufinden, wenn man diese Daten nicht hat, die man eigentlich braucht. Man hat schon gewusst, dass das kann nicht so ganz stimmen, es wird mehr, aber in diesem Ausmaß...
Nein, die Wahrheit wäre gewesen, dass man einen Best Case, wo man sagt, gut, das ist, erhoffen wir uns, so wie es ja auch Magnus Brunner verkauft hat vor der Wahl, und aber auch einen Worst Case der österreichischen Bevölkerung mitteilt, um sie, um uns alle darauf vorzubereiten, wenn die Konjunktur noch mehr schwächelt, könnte uns das passieren. Und diese offene Kommunikation, dieses ehrliche Arbeiten, das fehlt in dieser Bundesregierung, genauso wie in der Vorgängerbundesregierung. Und deswegen gibt es auch kein Vertrauen mehr in die Politik. Weil jeder glaubt, die reden ja sowieso immer was, was wir glauben sollen, aber eh nicht stimmt. Und das ist ein riesen Vertrauensverlust wieder durch diese Budgetentwicklung.
Das kommt übrigens auch in der Jugendumfrage genau sowas hervor. Und da bin ich voll
natürlich.
Ja, ja, ist so.
Also eine massive Beschädigung des Vertrauens wieder. Und das geht nicht mehr. Und dann fragen sie alle, warum die Leute nicht mehr zur Wahl gehen oder warum sie dann eine Rechtspartei wählen. Natürlich, weil sie was anderes wollen.
Ist sicher mit der Grund und wir sind selber schuld, dass das passiert.
Muss dazu gesagt werden, dass eigentlich der Finanzminister Matbauer, der uns an dem Finanzmatterpfahl stellt und uns das größte Sparpaket der vergangenen Jahrzehnte umhängen wird, in den Umfragen eigentlich einen Raketenstart hingelegt hat. Und zwar liegt der SPÖ Matterbauer beim Politbarometer der Lasserfeld-Gesellschaft für OE24.at klar an erster Stelle. Man möchte es nicht glauben. Ja.
Ja, vielleicht ein kleiner Bonus zum Beginn seiner Tätigkeit. Ich erwarte mir schon jetzt irgendwie auch, wenn schon die Umfragewerte explodieren, auch eine Explosion der Ideen in diesem Finanzministerium, dass nicht darum dann geht, uns einfach noch mehr wegzunehmen, sondern wie man das jetzt in den Griff kriegen kann. Weil mit dieser Zusage, ja 6,3 Milliarden und dabei bleibt es, wir wollen man nicht sparen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie ausgeht. Und bei einem EU-Defizitverfahren haben wir das ja gar nicht mehr in der Hand. Also Herbert Kickl hat das letztes Mal in einem Interview ganz gut gesagt, also die EU greift dann in das rot-weiß-rote Lenkrad ein und wir sind dann nur mehr Beifahrer. Also das geht dann schon ratzfatz und die EU bestimmt dann, was dann noch gespart wird.
Wir haben ja das Phänomen in Österreich, dass oft Finanzminister sehr beliebt sind. Das ist sehr lustig, finde ich.
Karl-Heinz Kass.
Ja, es hat einige gegeben, die eigentlich in den Werten immer sehr gut waren. Matterbauer kann natürlich nichts nichts für das Desaster. Der steht jetzt da und du musst jetzt auch das Beste machen. Und da sind wir wieder beim Punkt, den Sie vorhin gesagt haben. Wenn man das offen kommuniziert, dann versteht das auch jeder. Wenn man sagt, okay, dieses Minus erwartet uns, das ist nicht das Thema, dass es dann ein Minus gibt, weil man das und das ausgegeben hat. Wenn man das wirklich offen kommuniziert, glaube ich, dass man die Menschen auch mitnehmen kann. Aber das Schlimme ist, was man halt, wenn man versucht, irgendwie vor einer Wahl noch zu verstecken, um da vielleicht noch, und das ist ein Bumerang, der ganz böse zurückkommt. Und das spürt man auch jetzt.
Ja, interessant an dieser Umfrage ist natürlich auch noch, dass auf der einen Seite der SPÖ-Finanzminister ganz weit vorne liegt
und Babler
und einen
ganz
Raketenstart hingelegt hat. Andreas Babler, sein Chef, eigentlich in dieser Umfrage an letzter Stelle ist. Also auch ein Phänomen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt noch einmal in eine kurze Werbepause und danach geht es weiter mit dem neuen ÖFB-Chef und mit der Wien-Wahl. Wie schaut es da eigentlich aus?
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Innenpolitisch dreht sich in Österreich momentan alles um die Wien-Wahl. Wer wird die Nase vorn haben? Und vor allem jetzt haben wir eine Zweierkoalition. Rot-Pink werden wir nach dieser Wahl vom 27. einen flotten Dreier in Wien haben. Wie schaut es wirklich aus in den Umfragen? Und vor allem, was kann in den nächsten zwei Wochen noch bewegt werden? Alle kämpfen mit wirklich massiver Kraft um die Vormachtstellung in dieser Stadt. Eines ist fix, Bürgermeister Ludwig liegt mit 39% bei den Umfragen klar vorne. Die Frage aber wird sein, wie schaut es dahinter aus, Herr Schmidt?
Ja.
Dominik Knepp zum Beispiel.
Ich habe ja gestern eine interessante Aussage von Dominik Knepp gehört bei einer Veranstaltung von Communications Brandner. Und da habe ich dann mal schon ein bisschen überrascht. Er hat gesagt, naja, es könnte ja auch eine Koalition zwischen der SPÖ und der FPÖ geben. Das haben wir ja bisher nicht gehört, sowohl von der SPÖ hat es ja immer eine Brandmauer gegeben und von der FPÖ, das war ja natürlich das erklärte Hauptziel, Bürgermeister Michael Ludwig. Und er hat dann gesagt, der Dominik Knepp, naja, eigentlich Bürgermeister Michael Ludwig, so im direkten Gespräch, der ist sicher nicht bösartig. Also es sind ganz andere Töne gekommen.
Aber er hat gesagt, unter FPÖ-Führerschaft oder so. Oder
und dazu gesagt, das hat er dann nachgesagt, weil er gesagt hat, naja, also eigentlich kann sich's vorstellen, wenn die FPÖ die Führung übernimmt in dieser Koalition, müsste natürlich dann vor der SPÖ liegen. Das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Aber wer weiß.
Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher.
Am 27. Nein, ich bin da vorsichtig. Also ich sagte, gewählt wird am 27. April. Es haben sich schon andere gedacht, dass es vielleicht doch einmal ein Erdbeben gibt und einen wirklich kompletten Umschwung in Wien wäre vielleicht auch denkbar. Vielleicht haben viele Leute die Schnauze einfach voll von dem, was sie da erleben und immer dann alle niederzubügeln und zu sagen, Wien ist die lebenswerteste Stadt und Wien ist so schön. Jo, aber vielleicht kann es ein anderer mal besser machen. Warum will man nicht einmal den Wechsel? Kann ja auch einmal sein, dass wir eine andere Partei mit einer anderen Koalition vielleicht sogar noch besser macht, als wie derzeit die Wiener SPÖ.
Also ich will wieder zurück zum Realismus kommen, Herr Schmidt. Also wir wissen beide, Dominik Knepp wird nicht Bürgermeister von Wien, hundertprozentig. Und das wissen Sie auch, aber fix ist. Schauen wir mal, was
ich fix bevormunde ist. Nicht den
Souverän. Es hat ja nichts mit Bevormunden zu tun, aber ich meine, Sie kennen die Umfragen und Sie wissen. Also ich sage Ihnen, was fix ist. Fix ist, der nächste Bürgermeister heißt Michael Ludwig in dieser Stadt. Das ist hundertprozentig fix. Fix ist, die Nummer eins bei dieser Wahl wird die SPÖ sein. Fix. Egal, ob man jetzt hingeht zur Wahl, ob man die noch wählt oder nicht. Es ist in Wahrheit wurscht, ob die jetzt 35, 36, 37 oder 39% machen. Fix ist, sie sind die Nummer eins. Fix ist, die Nummer zwei ist die FPÖ. Aber fix ist auch, dass der Dominik Knepp nicht in der Koalition mit der SPÖ kommt.
Darf ich einmal zum ersten Fix was sagen?
Ja.
Also so fix, dass der Michael Ludwig Bürgermeister ist, der Nächste, ist es nicht, weil wenn er ein ziemliches negatives Ergebnis reißt mit 35, 36%, hat er massiven Widerstand.
Ich bin selbst
darf ich dazu noch ausreden? Ja, ganz kurz. Es hat, damit Bürgermeister Michael Ludwig überhaupt SPÖ-Chef in Wien geworden ist, eine massive Kampfabstimmung gegeben mit Andreas Schieder. Und ich kann mich damals noch sehr gut erinnern, dass Andreas Schieder in den Umfragen lange vor dieser Entscheidung, wer der nächste SPÖ-Chef wird, nach Michael Häupl, vor Michael Ludwig gelegen ist. Also diese Menschen, die existieren noch.
Ja. Ja, Herr Schmidt, Sie äußern immer Wünsche und ich versuche pragmatische Realität.
Andreas Schieder existiert. Es existiert der linke Flügel in der SPÖ Wien. Also das sind ja alles reale Fakten, Schmidt, die man nicht einfach wegleugnen kann.
Das sind keine Fakten, die Sie sagen, weil ich mit allen handelnden Personen in der SPÖ rede. Glauben Sie mir das. Der Herr Ludwig ist nächster Bürgermeister. Auch das mit 35% gibt es doch keine Gegenkandidatur. Okay, aber er ist Bürgermeister. Und das ist fix. Deswegen ist diese Stimme, die man da gibt, relativ wurscht. Das Zweite ist FPÖ. Fix, Zweiter, aber auch fix, nicht in der Regierung und nicht Bürgermeister von Wien. Ob er jetzt 19 hat, 20, 21, weiß ich nicht. Ja? Auch relativ wurscht. Vielleicht 22. Eigentlich wurscht, ob die FPÖ ein Mandat mehr oder weniger haben. Sie werden in der Opposition sein. Ja. Nein, jetzt muss ich fertig werden. Also, das ist auch für mich hundertprozentig fix. Was jetzt spannend wird, ist die nächste Frage. Es gibt dann drei Parteien. Grün, Schwarz und Neos.
Die machen alles, was die
SPÖ will. Das ist für mich das Spannende. Das ist für mich das Spannende. Wer von diesen drei Parteien wird Vizebürgermeister oder Vizebürgermeisterin?
Lassen wir jetzt rausreden.
Das ist für mich die spannende Frage, weil da geht es dann, in welche Richtung geht die Stadt Wien? Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass es mit der ÖVP ist. Kann ich nur sagen, ich kenne das Programm der ÖVP, ist dann erst sehr rückwärts, sehr konservativ, mehr Beton, mehr Straßen. Oder es geht mit den Neos. Für mich irgendwie ein Stillstand, weil alle Leute, die ich draußen frage, was kannst du erinnern, was in den letzten 5 Jahren von den Neos passiert ist? Jeder kann sich an gar nichts erinnern, da ist nichts passiert. Oder es gibt halt etwas Mutigeres und das sind die Grünen, vielleicht auch manchmal schwieriger. Ja, Basilako, aber man weiß wenigstens,
aber
was
die Überstraßen, da ist die
350. Und diese drei Entscheidungen gibt es, die man treffen kann. Und das ist eigentlich die wahre Wahl, die man bei dieser Wahl treffen kann. Man wählt ÖVP, Neos oder Grün, um zu entscheiden, in welche Richtung die Stadt geht.
Aber das stimmt, da muss ich gleich einhaken. An Rot-Grün kann sich jeder Wiener noch erinnern, nämlich mit Schrecken, nämlich, was da Geld rausgeschmissen worden ist. Da waren die größten Skandale. Man hat Gürtelpools aufgestellt zur Kühlung.
Aber schauen Sie die Budgets an.
Nein, darf ich einmal ausreden, bitte. Und man hat am Gürtel Pools aufgestellt, die Länge mal Breite Steuergeld gekostet hat, damit dort die Leute schwimmen können, damit die Autofahrer richtig segiert werden. Und da kann sich jeder noch dran erinnern. Ja. Das will keiner mehr. Und es will auch niemand Ihre Frau Büringer, die nämlich sagt, die Ausländer sollen auch bei uns wählen können, auch den nächsten Bürgermeister.
Herr Schmidt, ich versuche ganz wertfrei mit Zahlen zu agieren. Das tun Sie nicht in dem Fall. Lassen Sie mich jetzt das kurz sagen, weil Sie von Kosten und sozusagen die Grünen haben. Wie war das Budget bis 2020? Was waren die Schulden der Stadt Wien? Und wie sind sie jetzt? Wir haben jetzt 2025 nach 5 Jahren Neos und Rot und haben 3,8 Milliarden und stehen knapp vom Bankrott in der Stadt Wien.
Also und jetzt zu sagen, dass kein Corona gegeben hat. Ja.
Nein, da ist jetzt Corona. Wenn Sie über Bundesbudget reden, könnte das nicht.
Sicher,
in Wien, warum Sie das jetzt so verteidigen?
Natürlich,
die Zahlen in Wien sind eine Katastrophe nach 5-jähriger Neos-Koalition. Und es waren nicht die Grünen, die da jetzt die letzten 5 Jahre in der Regierung waren. Ich möchte das nur einmal gesagt haben. Weder Hebein, Basilako, noch Büringer. Wahnsinnig.
Jetzt muss ich mal
und jetzt, das sind die Fakten, Herr Schmidt.
Einmal zur ganz emotionalen Reaktion von Herrn Arsenovic sagen, wenn es um den Wiener Bürgermeister geht. Da gibt es natürlich schon eine wunderbare Verbindung von der Wirtschaftskammer direkt ins Rathaus. Und am liebsten wäre denen beiden, dass das ewig so weitergeht, dass man sich alles ausmacht, was man haben will in dieser Stadt.
Postbesetzungen.
Das wird sich nicht ändern. Und deswegen dass die Menschen da draußen einmal sagen, wir wollen diese Backeleien immer zwischen einem großen Paket und dem anderen, dass der alles sich ausgemacht hat.
Herr Schmidt, da muss ich Ihnen heftig widersprechen.
Ist ja der Beweis, die emotionale Reaktion jedes Mal, weil natürlich auch die Bundesregierung so ausgemacht worden ist, auch zwischen Wirtschaftskammer und auch dem Wiener Rathaus. Und deswegen, wenn man in diese Machtverhältnisse reingreift, dann flippt man natürlich aus. Ist eh klar. Hat sich ja alles die letzten 10 Jahre ausgemacht, was man sich ausmachen will. Und dann gibt es plötzlich eine Partei, die sagt, ich spiele da nicht mit. Und die ist dann natürlich Feindbild Nummer 1. Und jeder, der sagt, Moment, es entscheidet schon der Wähler am 27. April und nicht der Herr Ruck von der Wirtschaftskammer, wer Bürgermeister der Stadt Wien wird, der ist dann natürlich ein Feind und dann geht man auf.
Der ist kein Feind für mich, er wird es einfach nicht. Fertig. Das ist der Punkt. Er ist weder Feind noch irgendwas. Er wird es nicht, weil weil es realpolitisch so ist. Und diese Zusammenarbeit, die ich bin generell ein Fan der Sozialpartnerschaft. Das hat uns viel in dem Land erspart und auch in der Stadt Wien. Es ist nicht das Schlechteste, dass die Stadt mit den Unternehmerinnen zusammenarbeitet, zusammenarbeitet, Erdgeschossflächen, Straßen, die Verkehrsprojekte. Es ist ein guter Wiener Weg, der so gewählt wird. Super. Und wir fahren wirklich gut auf
Bundesebene. Sollen sich auch alle gut verstehen, da bin ich auch dafür.
Aber nicht in der Dominik Knepp wird nicht Bürgermeister. Aber wenn Ihnen das wehtut, Herr Schmidt, er wird es einfach nicht.
In Männervereinen gemeinsam entscheiden, was in dieser Stadt los ist, das wage ich nicht. Ja, da sollte man wieder vielleicht die Wähler ein bisschen mehr in den Vordergrund
rücken. Wissen Sie mehr, wie vielleicht alle anderen wissen?
Aber, ja, okay. Weiß ich sehr viel.
Weil Sie dort sind, oder was? Oder warum wissen Sie das, Herr Schmidt?
Ich weiß da sehr viel. Und jedenfalls zeigt mir diese emotionale Reaktion, jedes Mal, wenn es um die Wiener Bürgermeister geht, dass das ein ganz Wunderpunkt ist, wenn man nur andenkt, dass es vielleicht ganz anders möglich ist.
Aber ich wäre auch emotional, wenn Sie über die Frau Kebessler reden. Also scheinbar schaffen Sie bei mir, irgendwelche Triggerpunkte auszulösen. Aber
Frau Büringer mit Ihren Bäuminnen vielleicht.
Da schaffen Sie es auch mit
Emotionen. Ja, selbstverständlich gibt es natürlich viele grüne Reizpunkte und naturgemäß muss natürlich Herr Asenowitsch die Grünen in Wien verteidigen und vor allem auch Dominik Knepp dorthin reden, wo ihn die Umfragen momentan sehen, bei 22%. Wir werden sehen, wie sich das tatsächlich entwickeln wird. Wir haben ja noch fast 2 Wochen Zeit und in diesen 2 Wochen kann viel geschehen, was für diese Wahl ganz entscheidend wird. Eine Wahl wird demnächst geschlagen und zwar im ÖFB, im Fußballverband in Österreich. Da sollte endlich Ruhe einkehren, nachdem heftig gestritten wurde und die Nationalmannschaft nicht wirklich diese Ergebnisse erzielt hat, zuletzt, die man eigentlich braucht. Und ein Mann, der da bestellt wurde, hat alle überrascht. Josef Bröll soll ÖFB-Präsident werden. Der ehemalige Vizekanzler, ÖVP-Mann, und kaum jemand hat den Josef Bröll als Fußballexperten am Zettel gehabt. Sie sind ja bei der Wiener Viktoria auch mit dabei und auch bei Rapid. Haben Sie gewusst, dass Josef Bröll im Fußball eine große Nummer ist?
Ja, habe ich gewusst, klar. Ich meine, er war bei der Austria sehr aktiv. Dort hat er das nicht so gut gemacht. So ist Rapidler sonst sagen, hat er ganz schlecht gemacht. Also für einen Rapidler hat er es gut gemacht, weil das war eigentlich nicht so gut bei der Austria. Haben wir öfters auch bei der Vienna gesehen. Aber ich möchte was anderes hinaus. Ich werde Sie jetzt überraschen als Grüner. Ich finde, dass die Entscheidung eine gute Entscheidung ist. Ich bin, was das betrifft, ein Befürworter von dieser Entscheidung, weil ich eben so lange selbst auch im Wiener Fußballverband bin, bei einem Verein seit 20 Jahren im Präsidium bin, bei der Wiener Viktoria, wo mein Toni Polster Trainer haben, auch bei Rapid. Mein Sohn ist Schiedsrichter, also ich kenne die Verbände und also vor allem im Fußball und die Vereine sehr, sehr gut. Und ich kann eines sagen, was die letzten Jahre im Fußballverbandwesen Landes- und ÖFB passiert ist, war nicht gut. Ja? Also diese Streitereien, diese Landesverbände, immer wieder ein Landesverbandchef, der ÖFB-Chef war, ist der, also es war schrecklich in Wahrheit. Ja? Und was braucht es für diese Position? Es braucht einmal erstens jemanden, der gute Kontakte hat, natürlich auch zur Politik und zu den Unternehmerinnen, zur Industrie, weil es sind immer wieder Infrastrukturprojekte, es geht immer wieder darum, dass ich was austesten muss und das schaut nicht, wenn ich den Landeshauptmann kenne oder Minister kenne, im Gegenteil, das ist sogar sehr wichtig. Das Zweite, was es natürlich braucht, es braucht einen Menschen, der einerseits wirtschaftliches Verständnis hat, er ist seit 10 Jahren Manager bei einem großen aktienbetriebenen Unternehmen. Und er kann Geld aufstellen. Das ist fast das Wichtigste für einen Sportfunktionär in Wahrheit. In Zeiten wie diesen, wo öffentliche Gelder immer knapp werden, muss ich ja Sponsoren aufstellen können, muss ich ja den Draht zur Wirtschaft haben, muss ich ja besonders mich um Sponsoren kümmern. Und das Dritte ist, die Leidenschaft für den Sport sollte er haben, die hat er. Also für mich ist Josef Bröll ein optimaler Kandidat für diese Position. Ich freue mich, dass er das macht und ich hoffe, dass es das dann endgültig wird. Und ich hoffe, dass jetzt endlich einmal Ruhe reinkommt, auch zu den Landessportverbänden im Fußball. Und dass es wieder um das Kernthema geht, nämlich um Fußball.
Ja, aber die Freiheitlichen sprechen von reinen Postenschach, Herr Schmidt.
Naja, also da muss ich schon sagen, da bin ich beim Herrn Asenowitsch. Es geht darum, dass man hier
an der Front nämlich einen Netzwerker hat, einen, der auch Leute gewinnen kann mit seinem sympathischen Auftreten. Das ist der Josef Bröll, ich schätze ihn sehr. Er ist da wirklich ein Profi, hat das als Finanzminister, hat er ja auch wirklich auch in schwierigen Zeiten dieses Land durchgebracht. Man erinnert sich an die Bankenkrise, Hypokrise, die ich da meine. Und jemand, der da auch freundlich dabei bleibt und auch Menschen für sich gewinnen kann. Da sind wir uns einig, das kann er. Und da geht es auch darum, ganz knallhart, dass man für den ÖFB wieder Finanzen heranbringt, dass dieser ÖFB wieder anders wirtschaften kann. Und jetzt ein 0815 Supersportler, der da vielleicht auch in Frage kommt, kann das vielleicht nicht. Und es sind ja auch andere Kandidaten genannt worden aus der Steiermark. Naja, da habe ich auch meine Zweifel gehabt, ob die dieses Netzwerk von Josef Bröll durchaus.
Obwohl die auch gut waren. Das
auch gut, sagen. Ja, absolut. Aber da geht es schon darum, kann man auch einen Termin beim Raiffeisen-Vorstand kriegen? Kann ich auch einen Ministertermin bekommen? Absolut. Relativ schnell? Ja, weil die mich kennen, weil die auch ein Grundvertrauen haben, dass ich nicht kein Trottel bin, sondern dass ich da durchaus was repräsentiere und auch hier eine klare Linie habe und ein ehrlicher Mensch bin. Ja?
Ja. Also, und ansonsten habe ich nur dazu sagen, weil das vielleicht zu wenig rüberkommt. Diese Position ist ehrenamtlich, da gibt es kein Gnädel als Präsident. Ja. Ich meine, okay, er darf zu den Matches fahren, was cool ist, was Fußballfan ist das sogar sehr cool.
Darum haben Sie sich ja beworben,
oder? Nein, ich habe mich nicht beworben. aber es gibt kein Geld für diese Position. Er macht das ehrenamtlich, also, weil da immer so viel Postenschach und. Nein, es gibt kein Geld für diese Position.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und vor allem, ob sich dann tatsächlich für die Nationalmannschaft dieser Schritt auch auszahlt. Wir alle wollen Erfolge, sowohl in der Politik wie auch auf wirtschaftlichen Feldern und natürlich auch im Fußball. Danke vielmals, die Herren, für diese...
Danke und noch einmal alles Gute zum
Geburtstag. Ja, alles Gute. Ja.
Das freut jetzt sehen wir, wenn die Kameras aufgedreht sind.
Das freut mich. Und vergessen Sie nicht, Österreich ist ein tolles Land mit sehr guten Menschen drin. Schönen Abend.